Liebe Jugend, vielen Dank für dieses Lied. Es ist ein herrliches Lied. Menschen brauchen Gott. Es ist so wahr, was das Lied beinhaltet, die Botschaft, die das Lied uns vermitteln möchte. Menschen brauchen Gott, weil nur Gott uns Leben schenken kann. Das Leben, wonach wir uns so sehnen. Vielen Dank euch. Ich habe euch heute etwas mitgebracht. Ich habe euch heute ein paar Boote mitgebracht, aber das geht leider nicht, dass ich euch alle jetzt so vorne präsentiere in voller Größe. Deswegen habe ich euch ein paar Fotos mitgebracht. Das sind unterschiedliche Boote. Das ist ein Segelboot, ein Kutter, den man vielleicht an der Nordsee trifft, eine Luxusjacht und das andere Boot, vielleicht auch ein Fischerboot. Ich würde euch gerne mal so die Frage stellen, was haben alle Boote gemeinsam? Wenn es jemanden gibt, der eine schnelle Antwort hat, dann darf er sich hier gerne beteiligen. Was haben, bitte? Die schwimmen auf dem Wasser, okay, gut. Ja, ich merke schon, es gibt viele Antworten. Deswegen muss ich vielleicht in eine gewisse Richtung lenken. Das Besondere an solchen Booten ist ihre Dimension. Sie sind so groß. Und doch werden sie gelenkt von einem kleinen Ruder. Mit dem Kreis wird das jetzt verdeutlicht. Im Verhältnis gesehen sind die Boote so groß, so riesig. Und doch werden diese großen Schiffe von einem ganz kleinen Ruder im Verhältnis gelenkt. Und so wie das Ruder ein Schiff lenkt, so haben wir Menschen, so schenkt Gott uns ein Herz. Ein Herz, das unsere Richtung im Leben lenkt. Ich bin dankbar für den Einstieg, den Alex gemacht hat, über Josia, wo wir deutlich sehen, ja, Josia hat sein Herz darauf gerichtet, den Willen Gottes zu tun. Und darüber möchte ich heute sprechen, über unser Herz. Man könnte jetzt über das physische Herz reden, hat viele Aufgaben, über unser organisches Herz. Aber ich möchte einen Schritt weitergehen und über unser Herz reden, was unsere Menschen ausmacht. Unsere Persönlichkeit. Mit unserem Herzen denken wir. Mit unserem Herzen empfinden wir. Das ist der Kern unserer Persönlichkeit. Mit unserem Herzen erleben wir Freude. Und mit unserem Herzen erleben wir Trauer, Niedergeschlagenheit, Angst. Und so ist das Herz auch der Ort, wo wir Entscheidungen treffen. Das ist der Ort, wo wir in unserem Leben einen Plan einschlagen und sagen, das möchte ich tun. In meinem Herzen treffe ich diese Entscheidung. In meinem Herzen treffe ich die Entscheidung, bin ich geduldig oder bin ich ungeduldig? Möchte ich eine weise Entscheidung treffen oder möchte ich nicht darüber nachdenken? Es ist der Ort, wo unsere Entscheidungen getroffen werden. Dass du, dass sie heute hier sind, ist eine Entscheidung, die im Herzen getroffen wurde. Ich möchte heute zum Gottesdienst gehen und ich möchte Gott näher kennenlernen. Mein Herz gibt die Richtung an, die ich in meinem Leben einschlage. Alle meine Kraft, meine Ziele lege ich in meinem Herzen fest. Und somit ist das Herz ein Ort, wo Anbetung stattfindet. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was hat eigentlich eine Entscheidung mit Anbetung zu tun? Ja, wofür ich mich entscheide in meinem Leben, das bete ich auch an. Ein kleines Beispiel, ich staune immer wieder, wir sind oft auf den Straßen unterwegs, wie viele Leute Zeit, Geld, Kraft in Kauf nehmen, um bei einem Fußballspiel im Stadion dabei zu sein. Leute fahren von ganz unten von Deutschland bis ganz oben an einem Samstag, um dabei zu sein, wenn FC Bayern München spielt. Und sie sind jedes Wochenende dabei. Sie nehmen Kraft in Kauf. Sie nehmen so viele Nerven in Kauf. Emotional sind sie so stark bei der Sache dabei. Es werden sogar einige Schlägereien deswegen ausgehändigt. Das ist das, was ich in meinem Leben anbete. Und wenn dies nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann koche ich innen drin. Es gibt einige Leute, die sogar weinen. Und das heißt, beim Fußballspielen, da dürfen die Männer auch weinen. Und so merkt man, ja, was, wofür ich mich in meinem Leben entscheide, das bete ich an. Dafür wende ich Kraft auf. Wofür hast du dich in deinem Leben entschieden? Was betest du an? Und eine kleine Prüffrage wäre vielleicht, wofür verbringst du den ganzen Tag Zeit? Womit beschäftigst du dich in deinen Gedankenwelt? Jetzt kann man vielleicht sagen, ja, ich bin auf der Arbeit. Das ist nicht damit gemeint, sondern wo lege ich meine Leidenschaft hinein? Das bestimmt mein Herz. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 45, ja, wovon das Herz voll ist, was in meinem Herzen drin ist, das kommt aus meinem Mund heraus und das erzähle ich weiter. Wovon rede ich den ganzen Tag? Das ist in meinem Herzen. Dafür habe ich mich entschieden. Unser Herz ist zur Anbetung geschaffen. Unser Herz ist darauf ausgerichtet, ich möchte anbeten, ich möchte mich auf etwas ausrichten. Die Frage ist nur, auf was? Auf wen richte ich mich aus? Vor dem Sündenfall, da gab es keinen Rivalenkampf in unserem Herzen. Gott hat den Menschen geschaffen, Adam und Eva, und sie haben sich nicht die Frage gestellt, mit wem verbringe ich meine Zeit? Mit wem rede ich? Mit wem möchte ich Gemeinschaft haben? Das stand überhaupt nicht zur Frage. Aber wo der Sündenfall kam, entstand eine Trennung. Ja, Gott hat uns Menschen zur Gemeinschaft geschaffen. Gott ist ein dreieiniger Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Weil Gott dreieinig ist, ist Gott, die Gemeinschaft, ein Herzensanliegen. Gott möchte, dass wir Gemeinschaft leben mit ihm. Und dazu hat uns Gott geschaffen. Und durch den Sündenfall war nicht mehr alles gut. Der Satan hat im Menschen den Wunsch geweckt, ich möchte so sein wie Gott. Gott sitzt seit der Schöpfung auf dem Thron in meinem Herzen. Aber ich möchte gerne auch so sein wie Gott. Und so hat der Satan den Wunsch in den Menschen geweckt, Gott vom Thron zu stürzen und selber auf dem Thron im Herzen zu sitzen. Und Gott zwingt uns nicht und sagt, geh weg, ich muss auf den Thron, ich habe dich geschaffen. Ich weiß, was du brauchst, ich weiß, wo du hin musst, ich möchte dich lenken in deinem Leben. Gott zwingt uns nicht und da sehen wir Gottes Liebe zu uns Menschen. Gott hat gesagt, ja, ich habe dich geschaffen und ich lasse dir deine freie Wahl. Was möchtest du tun? Wo möchtest du hingehen? Und Gott lässt uns Menschen die freie Entscheidung. Und wir Menschen haben uns gegen Gott entschieden. Seit dem Sündenfall ist eine Trennung zwischen Gott und Mensch da. Auf unserem Herzen ist nicht Gott an erster, in unserem Herzen ist nicht Gott an erster Stelle, sondern wir Menschen, wir selber, das, was uns beschäftigt. Aber Gott sagt, ich möchte trotzdem mit dir leben und ich sende meinen Sohn auf diese Erde, damit wieder Gemeinschaft entstehen kann, damit du mich wieder anbeten kannst in deinem Herzen, damit wieder eine Beziehung von mir zu dir stattfindet. Das, wofür ich dich geschaffen habe. Und so möchte Gott unser Herz verändern. Das Herz, das weit von Gott entfernt ist, möchte Gott wieder in seine Nähe ziehen. Gott sagt, dein Herz wird immer unruhig bleiben, bis es ruht bei mir. Mein Herz ist unruhig. David besingt es immer wieder in den Psalmen. Ich möchte bei Gott meine Ruhe finden. Und in Hesekiel 36, Vers 26 schreibt Hesekiel, wo Gott sagt, 26, Vers 36, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euren Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott wendet hier ein wunderbares Beispiel an. Steine, die ein Symbol dafür sind, für Kälte, für Leblosigkeit. Steine bleiben einfach liegen. Die setzen sich nicht in Bewegung. Und so sagt Gott, ja, Seit dem Sündenfall habt ihr ein steinernes Herz und ihr seid weg, entfernt von mir. Aber ich möchte euch ein neues Herz geben. Ich möchte euch ein fleischernes Herz geben, was ein Bild dafür ist, für Leben und für Wärme, für Gemeinschaft. Und es ist schön zu erleben, dass wir diese Wärme auch gegenseitig verspüren. Wenn wir in diesen Raum reinkommen, dann sehen wir Menschen, die uns sehr nahe stehen. Ein Lächeln übermittelt so viel Wärme. Ich weiß nicht, ob es nachher Kaffee und Kekse gibt, aber wenn man einen Kaffee eingeschenkt bekommt, es sind Situationen, wo man einfach merkt, hier sind Menschen da, die Liebe weitergeben wollen. Ich habe erlebt, Gott hat mir ein neues Herz gegeben. Ich lebe mit Gott. Gott hat mir das steinerne Herz rausgenommen, wo nur Kälte drin war. Und Gott hat mir ein fleischernes Herz gegeben, wo Leben entsteht, wo Wärme entsteht, die wir uns gegenseitig weitergeben können. Gott möchte uns ein fleischernes Herz geben, das darauf ausgerichtet ist, seinen Willen zu tun. Unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln auf Gott auszurichten. Und gerade deswegen, weil der Satan hier vom Thron gestürzt wird, wenn wir uns für Gott entscheiden, gerade deswegen findet jeden Tag in unserem Leben ein Kampf statt. Dem Satan passt es überhaupt nicht, dass er vom Thron gestürzt wurde, und so ist es sein Ziel, den Thron wieder zurückzuerkämpfen. Er möchte uns immer wieder zu Fall bringen. Und so kommt es in unserem Leben vor, dass wir auf der einen Seite Wärme weitergeben, Liebe weitergeben und auf der anderen Seite aus dem gleichen Herzen kommt Hass hervor, Lieblosigkeit, abwertende Gedanken. Wie ist das möglich? Aus der einen Quelle, dass Liebe hervorkommt, Zuneigung hervorkommt, aber auf der anderen Seite Hass. Wie ist das möglich? Jakobus beschäftigt sich mit dieser Thematik. Er stellt sich auch die Frage, wie ist das möglich? In Jakobus 3, die Verse 9 bis 12 möchte ich gerne vorlesen. Mit ihr, und davon redet Jakobus von seiner Zunge. Die Zunge, die das zum Ausdruck bringt, was ist eigentlich in meinem Herzen drin? Ja, mit meiner Zunge loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus dem einen Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine lieben Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser hervorbringen. Jakobus verwendet hier viele Beispiele aus der Natur und zeigt ganz deutlich, es geht nicht. Aus einer Quelle kann nicht süßes Wasser und bitteres Wasser hervorkommen. Auf einem Feigenbaum können nicht Weintrauben wachsen. Auf einem Apfelbaum können keine Kirschen wachsen. Das wäre praktisch vielleicht für unseren Garten, dann bräuchten wir nicht so viele Bäume. Aber das geht nicht. Auf einem Baum, aus einem Wurzeln von einem Apfelbaum entstehen Äpfel. Es ist nicht möglich in der Natur. Und doch kommt es bei uns vor. Und doch kommt es in unserem Leben vor, dass ich auf der einen Seite Gott lobe und auf der anderen Seite Menschen verfluche. Warum ist das so? Ich musste hier dabei an meine Kindheit denken. Mit 10 Jahren habe ich zu Weihnachten, wir haben es heute von Geschenken, deswegen passt es ganz gut, habe ich zu Weihnachten eine Ritterburg geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht können einige mitfühlen. Vielleicht bei den Mädels, ihr habt ein Puppenhaus bekommen. Und wir packen das aus und wir merken, das ist ja noch gar nicht aufgebaut. Kennt ihr das auch? Ich möchte am liebsten sofort damit spielen, aber ich merke, ich packe es auf und ich packe eine Anleitung aus. Da sind 50 Schritte, bis diese Burg fertig ist. Oh. Und dann mache ich den ersten Stein und ich merke, ich werde es nicht alleine schaffen. Ich brauche Papa. Papa, hilf mir dabei, diese Burg fertig zu bauen, dass ich damit spielen kann. Kennt ihr solche Momente in unserem Leben? Ich weiß, wie Geduld aussieht. Ja, die Bibel beschreibt uns, wie Geduld aussieht. Ja, aber ich merke in meinem Leben, in meinem persönlichen Leben, wie ungeduldig oft ich mit meinen Kindern bin. Wie ungeduldig ich oft in den Situationen handle, wo ich im Nachhinein merke, ich würde am liebsten anders mit ihnen handeln. Ich würde am liebsten mehr Liebe weitergeben. Ich weiß, wie Nächstenliebe aussieht. Ich schaue mir den Bauplan an und ich weiß, wie es fertig aussieht. Aber ich merke, dass ich immer wieder lieblos bin, es nicht schaffe, mit den Menschen so umzugehen, wie ich es mir in meinen Gedanken vorstelle, wie ich es in der Bibel lese, wie ich gerne mit anderen Menschen umgehen möchte. Mit den Worten von Paulus, ja, ich habe Wollen, Wollen habe ich, aber ich kann es nicht vollbringen aus meiner Kraft. Und so kommt aus unserem Quelle, aus unserer Quelle des Lebens, süßes und bitteres Wasser hervor. Das sind Situationen für mich, wo ich merke, ich brauche einen Papa, der mir hilft. Ich brauche einen Gott, der mich in seiner Gnade verändert. Ich brauche einen Gott, der mein Herz verändert. Es sind Situationen in meinem Leben, wo ich merke, ich bekomme wieder Boden unter den Füßen, wo ich merke, wo ich eigentlich stehe. Meine Abhängigkeit von Gott wird mir so bewusst. Und gerade in solchen Situationen kommt mir ein Satz in den Kopf. Herr, verändere du mein Herz. Ich schaffe es nicht. Bitte verändere du mein Herz. Aber wie geschieht es? Wie geschieht es, dass mein Herz verändert wird? Ich habe hier ein Glas. Was passiert, wenn ich gegen dieses Glas haue? Könnt ihr mir helfen, Kinder? Da kommt Wasser raus. Wenn ich unter Druck setze, wenn ich unter Druck gesetzt werde, in Situationen in meinem Alltag, dann kommt das heraus, was eigentlich in mir steckt. Ich war oft davon überzeugt, Georg, du bist ein guter Christ. Du lächelst immer, du begegnest den Leuten immer freundlich. Du bist ein guter Christ. Nach außen hin siehst du gut aus. Aber ich habe gemerkt, wenn ich in Situationen komme, die ich nicht so geplant habe, dann kommt mein innerliches Gemüt, mein Gleichgewicht, wo ich versuche, schön ausgeglichen nach außen zu scheinen, sehr ins Wanken. Ich könnte einige Situationen erzählen, wo ich gemerkt habe, was in dir steckt, das ist doch nicht so christlich, wie du das immer nennst. Weil ich gemerkt habe, weil Gott mir gezeigt hat, was in mir steckt. Ich kenne Situationen, wo ich Menschen so lieblos behandelt habe, wo ich nachhinein gedacht habe, war ich es wirklich? Habe ich so gehandelt? Wo ich mir denke, wie geht so etwas? Es sind Situationen, wo Gott uns anschubst und wo rauskommt, was wirklich in unserem Glas drin ist, was in unserem Herzen verborgen ist. Und so zeigt Gott uns, was in unserem Herzen ist. David kommt mit so einem Herzen zu Gott. Im Psalm 139. Das ist ein bekannter Psalm. Und David ist mir sehr sympathisch, weil man von ihm so viel lernen kann. Diese Kämpfe, die er in seinem Glaubensleben erlebt hat, die hat er nicht für sich behalten, sondern er hat sie aufgeschrieben, damit wir daraus lernen können. Damit wir daraus ermutigt werden, wenn wir selber in solchen Situationen stehen. Und David bittet Gott in Psalm 139, Vers 23 und 24, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Herr, erforsche mein Herz. Aus eigener Kraft werde ich es nie schaffen, mein Herz zu verändern. Ich brauche deine heilende Kraft, deine Gnade, die mein Herz verändert. Zeig du mir, was in meinem Herzen verborgen ist. Was treibt mich in meinem Leben? Was bringt mich voran? Herr, verändere du mein Herz. Zeig mir meine Beweggründe, was in mir steckt. Und so lädt Gott David ein und sagt, Herr, prüfe mein Herz. Unser Herz, das ist ein sehr sensibler Bereich. Das ist unsere Persönlichkeit. Das, was wir gerne vor anderen Menschen verbergen wollen, weil wir nicht ausdrücken wollen, zum Ausdruck bringen wollen, was eigentlich in uns steckt. Aber Gott kennt unser Herz und das weiß David. Und er bittet Gott und sagt, Herr, du weißt, was in meinem Herzen steckt. Und ich bitte dich, verändere du mein Herz. Und David begegnet Gott. Und David ist Gott hier hilflos ausgeliefert, weil er genau weiß, ich kann vor Gott keine Masken aufziehen. Ich bin so, wie ich bin vor Gott. Gott kennt meine Beweggründe. Gott weiß, was in meinem Herzen verborgen ist. Er weiß, warum ich verärgert bin. Gott weiß, warum ich lieblos handle. Gott weiß, warum du Jesus nachfolgst. Warum du ihm dienst. Gott weiß deine Beweggründe dafür. Für mich waren es heilende Momente, wo Gott mir gezeigt hat, ja Georg, in der Jugendstunde, da möchtest du die Gitarre vorne spielen, um mir zu dienen. Aber weißt du was, Georg, du machst es eigentlich nur noch für dich. Du möchtest, dass die Leute dich sehen, aber du tust es nicht für mich. Und so habe ich gemerkt, dass Gott immer wieder neu mein Herz verändern möchte. Gott kennt unsere Beweggründe. Und es sind heilende Momente, in denen Gott unser Herz verändert. In denen Gott uns zeigt, was steckt eigentlich wirklich in unserem Herzen drin. Und das ist heilend, weil Gott, der uns geschaffen hat, in seiner Liebe uns begegnet und unser Herz formen und verändern möchte. Herr, veränder du mein Herz. Prüfe mein Herz und erkenne, wie ich es meine. Das ist ein Weg, der erste Schritt, wo Gott unser Herz verändert. Indem wir bereitwillig vor Gott treten und sagen, ja Herr, verändere mich. Ein weiterer Schritt ist, indem ich zu Gott sage, Herr, ich möchte mein Herz ungeteilt auf dich ausrichten. Und das schreibt David im Psalm 119, Vers 11. Das ist ein Psalm, ein Vers, der mir immer wichtiger wird. Und ich habe ihn immer wieder auswendig gelernt. Aber ich merke, dieser Vers gewinnt an Tiefgang, wenn ich verstehe, was ist eigentlich das Herz? David schreibt hier, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich möchte mein Herz auf dich ausrichten, damit ich mich nicht verfehle. Damit ich nicht sündige. Unser Herz gibt uns die Richtung an für unser Leben. Unser Herz ist der Ort, wo wir uns ausrichten. Was möchte ich? Was möchte ich tun? Es stimmt, steuert unser Handeln. Und so sagt David, ja, weil ich weiß, dass mein Herz, so wie ein kleines Ruder, mein Leben steuert. Aus diesem Grund möchte ich, Gott, dass du in meinem Herzen regierst, dass du mein Leben steuerst. Ich möchte dein Wort in meinem Herzen bewahren. Das ist wie, wenn ich den Bauplan nehme für meine Ritterburg und wo ich merke, ja, ich habe noch einige Schritte vor mir. Ich bin noch nicht zu Ende. Ich habe noch einige Schritte vor mir, bevor ich anfangen kann, mit dieser Ritterburg zu spielen. Und so hält uns Gott sein Wort immer wieder neu vor Augen, wo er sagt, hier möchte ich noch an deinem Herzen arbeiten. Hier haben wir noch etwas vor uns und so treten wir ein in Gottes Lebensschule. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat sein Herz immer wieder darauf ausgerichtet, Gott nachzufolgen. Und so lesen wir viele Psalmen, in denen David immer wieder vor Gott tritt und ihn bittet, Herr, hilf mir, dir nachzufolgen. Aber auch wenn wir so viele wertvolle Psalmen lesen, merken wir aber auch bei David, dass er keine weiße Weste anhatte. David, er war ein Mörder gewesen. David hatte große Familienprobleme gehabt. Und wir könnten seine Probleme weiter aufzählen. Und wir könnten uns fragen, Gott, was hat dich an diesem Mann so begeistert? Ja, es ist sein Herz, das bereit war, sich immer wieder neu von Gott verändern zu lassen, auf Gott ausrichten zu lassen. Sein Sohn Salomo kam an die Regierung, nachdem David gestorben ist. Salomo, der weiseste Mann war, in der Bibel heißt es, der je gelebt hat. Ein Mann, der wusste, wie entscheide ich, was ist die richtige Entscheidung. Und der hat viele Sprüche geschrieben, wie wir leben sollen, Ratschläge für unser Leben. Und es ist verblüffend zu sehen, wie er auch immer wieder das Herz in den Vordergrund stellt und sagt, wo er seinem Sohn die Anweisung gibt, pass auf, wo du mit deinem Herzen hingehst. In Sprüche 2 können wir das lesen. Und wenn wir dann lesen, wo Salomo geendet ist, dann hat es mich richtig erschüttert. Und wenn ihr den Bibelleseplan mitgelesen habt, dann haben wir es vor kurzem gemeinsam gelesen in 1. Könige 11. Und es stellt sich die Frage, Salomo, du hast so viel Weisheit gehabt. Gott ist dir zweimal im Traum erschienen. Und Gott hat dir die Möglichkeit gegeben, ja, einen Wunsch zu haben. Und du hast dich dafür entschieden, weise Entscheidungen zu treffen, Gott nachzufolgen. Was ist los? Warum lebst du nicht mehr mit Gott? Warum? Und wir lesen in 1. Könige 11, Vers 4. Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war. Da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass er sein Herz nicht mehr ungeteilt dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Salomo hat es zugelassen, dass andere auf den Thron gestiegen sind in seinem Herzen, dass andere die Regierung seines Herzens übernommen haben und das Herz in eine andere Richtung gelenkt haben. Worauf habe ich meinen Blick gerichtet? Was sind die Dinge, die mein Leben in die Richtung lenken? Zu Gott hin oder von Gott weg? Es gibt so viele Dinge, die uns von Gott ablenken möchten. Und so ermutigt uns David hier in dem Psalm und sagt, behalte das Wort von Gott, behalte Gottes Wort in deinem Herzen, damit du auf Gottes Wegen gehst. Danny Platter, der hat ein wunderschönes Lied geschrieben. Dort besingt er, ob ich auch auf dem Gipfel stehe oder durch tiefe Täler gehe, Freude sich in Schmerz verwandelt oder Furcht dem Frieden weicht, dich vor Augen sehen, einfach vor dir stehen. Herr, so soll es sein, ich möchte dir, denn ich folge dir allein. Dich vor Augen sehen, ausgerichtet auf Gott sein. Gott möchte unser Herz ganz nah zu sich ziehen. Gott möchte unser Herz verändern. David möchte uns hier helfen dabei und er sagt, ja, lass dein Herz von Gott erforschen und richte deinen Blick auf Gott. Ein Gott, der das gute Werk in uns voll begonnen hat, er führt es ans Ziel. Und wir haben einen wunderbaren Gott, der uns geschaffen hat und der unser Herz formt und verändert. Herr, verändere du mein Herz. Und mein Anliegen ist es, dass dieser Wunsch uns begleitet, heute und in den Start dieser Woche, in der neuen Woche hinein. Und zum Abschluss hören wir ein Gruppenlied, das diesen Wunsch, Herr, verändere du mein Herz, nochmal zum Ausdruck bringt. Ich möchte bitten, dass ihr dieses Lied singt und dann wollen wir im Gebet Gott eine Antwort darauf geben.